Hey und herzlich willkommen zu Psychologisch, dem Podcast für spannende Perspektiven aus der Psychologie. Ich bin Esther und heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Identität. Wir alle haben eine und was es genau damit auf sich hat und was sie beinhaltet, das schauen wir uns heute mal näher an. Ich bin eine Frau, ich bin Psychologin, ich bin heterosexuell, ich bin empathisch, ich bin schlau. Das sind jetzt nur ein paar Elemente meiner Identität bzw. meines Identitätsgefühls. Unsere Identität, die hat einen großen Einfluss darauf, wie stabil und zufrieden wir durch unser Leben gehen. Ja, sie ist sogar ein Grundbedürfnis. Also wir haben ein Grundbedürfnis danach, eine Identität zu haben. Was genau heißt das jetzt? Was ist Identität? Identität ist die Gesamtheit der inneren Bilder eines Menschen über sich selbst. Oder auch anders gesagt, es ist das Wissen und das Gefühl darüber, wer wir sind. Oft wird in diesem Zusammenhang auch gesprochen vom Selbstkonzept oder vom Selbst. Die werden einfach sehr ähnlich verwendet und meinen im Prinzip ganz ähnliche Dinge, manchmal noch ein bisschen unterschiedlich betont. Die Identität ist nicht dasselbe wie die Persönlichkeit sozusagen, weil die Persönlichkeit meint eher das, ja, von außen betrachtet, und Identität bezieht sich eben eher auf die eigene Wahrnehmung, auf das eigene Gefühl darüber, wer wir sind. Außerdem müssen wir die Identität noch unterscheiden vom Selbstwert. Also beim Selbstwertgefühl, genauer gesagt, ist es so, wie der Name auch schon impliziert, dass es um eine Wertung geht. Also das ist die Frage danach, wie wertvoll fühlen wir uns selber? Und die Identität beinhaltet eben die Frage, wer, was sind wir? Beinhaltet sozusagen noch keine Bewertung in dem Sinne, noch keine Eigenbewertung. Die beiden Themen Selbstwertgefühl und Identität hängen aber total eng miteinander zusammen, wie ja auch viele andere psychische Bereiche überhaupt nicht so klar trennbar sind. Und gerade die Bereiche hängen oft sehr eng miteinander zusammen. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, und bei der Identität ist es so, die erstreckt sich auf mehrere Bereiche. Also zum Beispiel haben wir Identitäten im Bereich unseres Körpers, unseres Geschlechts, möglicherweise unserer Religion oder Weltanschauung. Wir haben eine soziale Identität, eine politische Identität möglicherweise, eine berufliche, eine Familienidentität oder auch sowas wie eine emotionale Identität. Also die Identität bezieht sich auf verschiedene Bereiche, die wir gleichzeitig haben. Also wir sind zum Beispiel Mutter, Frau, Tochter gleichzeitig. Also wir haben ganz viele Identitätsmerkmale. Und schon ganz früh in unserem Leben fängt es damit an, dass sich unsere Identität ausbildet. Also schon im Kleinkindsalter gibt es die ersten, ja, Identitätsentwicklungen sozusagen. Und basieren tut das darauf, dass wir Reaktionen, man spricht auch von Spiegelungen, von unseren Gegenüber erhalten. Also von unseren Bezugspersonen werden wir in unseren Gefühlen, in unseren Bedürfnissen, ja, in unserem Ich-Sein gespiegelt. Und Kinder erkennen dann irgendwann als erstes sozusagen, dass sie als eigenständiger Mensch unabhängig von anderen existieren. Also sie erkennen sich selber. In der Regel passiert das so im Alter zwischen 18 und 20 Monaten, spätestens im Alter von 2 Jahren. Ganz bekannt ist da der Spiegeltest. Also das macht man auch mit Tieren, aber vor allen Dingen auch mit Kindern. Aus der Forschung kommt das, und das ist einfach so, dass man zum Beispiel dann irgendetwas im Gesicht oder auf dem Kopf von dem Kind platziert, zum Beispiel ein roter Fleck auf der Nase, und dann beobachtet, wie sich Kinder verhalten, wenn sie sich dann mit diesem Fleck im Spiegel sehen. Und spätestens im Alter von 2 Jahren sind Kinder in der Lage zu erkennen, dass sie den roten Fleck bei sich auf der Nase haben. Und das sieht man eben in diesem Experiment daran, dass sie dann versuchen, sich das wegzumachen oder dahin fassen. Auf jeden Fall in der Art und Weise reagieren, dass sie halt erkennen, dass es bei sich selber ist. Und jüngere Kinder können das noch nicht. Also die gucken dann in den Spiegel irritiert und so weiter und haben halt diese Reaktion nicht. Und was Kinder im Alter von 2 Jahren auch können, ist, dass sie Gefühle von Scham und Schuld entwickeln. Das sind Gefühle, die noch nicht so ganz primär sind, also wie der Säugling sie schon hat. Zum Beispiel, da gibt es ein paar Grundemotionen, die man bei Säuglingen anhand des Gesichtsausdrucks schon feststellen kann, zum Beispiel Ekel. Scham und Schuld entwickeln sich erst ungefähr im Alter von 2 Jahren. Und gerade diese Gefühlszustände, also zum Beispiel, wenn wir uns schämen, weisen darauf hin und implizieren ja, dass wir uns in Beziehung zu anderen sehen und dass wir erkennen, ich bin hier getrennt, ich bin nicht existent, ich bin ein Individuum und ich kann mich sozusagen für meine Handlungen schämen. Und daher wissen wir, dass so ungefähr in dem Alter schon, ja, dass selbst die Identität, dieses Gefühl dafür existent ist. Das Identitätsgefühl entwickelt sich aber ein Leben lang noch weiter. Es ist aber schon so, dass wir davon ausgehen, dass wir im Erwachsenenalter in der Regel und im gelungenen Fall ein relativ stabiles Identitätsgefühl von uns haben. Eine besondere Periode in unserem Leben ist sozusagen nochmal das Jugendalter. Man sagt in der Psychologie auch, dass das ganz charakteristisch für Identitätsthematiken ist, wo sich die Identität nochmal wirklich stark entwickelt und herausbildet. Und ja, im besten Fall haben wir dann ein subjektives Gefühl unserer Identität. Und wir haben auch eine gewisse Stabilität und Kontinuität in unserem Identitätsgefühl. Und im besten Fall ist unsere Identität auch relativ konfliktfrei. Das bedeutet, dass wir in den einzelnen Bereichen, die ich da gerade schon genannt habe, keine Konflikte zwischen den einzelnen Bereichen haben. Das kann natürlich immer mal auch vorkommen. Auch im gesunden Bereich, dass es da Konflikte gibt. Das Gefühl unserer Identität gibt uns nicht nur Wohlbefinden, sondern vor allen Dingen auch Sicherheit und Halt. Also das ist eine ganz wichtige Funktion. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und auch ein Gefühl von Zugehörigkeit. Wir können nämlich in unserer Umwelt, also auch im Erwachsenenalter natürlich noch, können wir identitätsstiftende Funktionen suchen und finden. Und das geschieht durch Identifizierung damit. Also zum Beispiel, wir können das bei der Arbeit, wir können das bei anderen Menschen, im Besitzverhalten, in Gruppen, beim eigenen Körper, bei Gewohnheiten. Also bei der Arbeit zum Beispiel. Die Arbeit hat eine identitätsstiftende Funktion für uns. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich bin Psychologin und die Tatsache, dass ich Psychologin bin, trägt einfach auch ein Stück weit zu meinem Identitätsgefühl bei. Ich bin mit diesem Beruf identifiziert. Oder wir suchen in anderen Menschen diese Funktion, diese Menschen, die aufgrund ihrer Eigenschaften ein Stück weit uns Identität geben. Zum Beispiel kann man sagen, ich bin die Freundin von dem Mann XY, der zum Beispiel erfolgreicher Geschäftsmann ist. Muss jetzt nicht der erfolgreiche Geschäftsmann sein, kann auch irgendetwas anderes sein. Und ich definiere mich automatisch darüber auch ein Stück weit mit. Hier sehen wir auch schon eine Überschneidung, sehen wir schon, wie eng das mit dem Thema Selbstwertgefühl verbunden ist, weil in der Regel solche Definitionen über jemand anders auch damit einhergehen, dass wir uns ein Stück weit damit im Selbstwertgefühl auch aufwerten. Aber erstmal geht es darum zu sagen, ich bin zum Beispiel die Freundin von XY und das automatisch trägt das dazu bei, zu meiner Identität in dem Moment. Und daran sehen wir auch, dass die Identität auch sich natürlich verändern kann. Also das kann natürlich dann sich irgendwann, kann dann ein anderer Bereich vielleicht stärker sein. Oder wenn es dann zum Beispiel in dem Beispiel jetzt einen anderen Mann gibt, dann ändert sich das so ein bisschen. Da bin ich zum Beispiel irgendwann die Freundin von dem Mann XY, der eben andere Eigenschaften hat. Oder in unserem Besitzverhalten können wir natürlich, wenn wir zum Beispiel viele besitzen Geld und andere Reichtümer, können wir das für unsere Identität nutzen. Oder Gruppenzugehörigkeiten, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Da habe ich schon mal zugesagt, dass das natürlich auch das Grundbedürfnis nach Bindung und Nähe da sehr zentral ist, aber auch eine total identitätsstiftende Funktion hat. Im Extremfall haben wir das in Sekten so. Da ist ein Grund von mehreren, es sind ja immer mehrere Faktoren, ein Grund, warum Menschen in Sekten gehen oder da nicht wieder rauskommen, ist so eine identitätsstiftende Funktion. Und da kommen wir auch jetzt schon darauf zu sprechen, dass wenn das in so Extremen gelebt wird, dass dem dann häufig bei den Menschen etwas im Inneren zugrunde liegt, so ein innerer Mangel oder ein Gefühl von innerer Leere. Also ein Mangel an Identitätsgefühl im Inneren wird dann versucht, im Außen durch Dinge, durch Symbole und so weiter versucht zu kompensieren, unbewusst. Und auch so der Versuch, so eine starke Identität quasi sich aufzubauen und auch immer so ein starkes Hineingehen in Rollen oder in Charaktere, das ist immer ja ein Hinweis darauf, dass es eine Kompensationsmöglichkeit sein könnte, eben aus einem inneren Mangel heraus. Anderes Beispiel im Bereich vom Körper. Also wenn wir versuchen, unseren Körper zu definieren durch bestimmte Merkmale, sei es jetzt ein trainierter Körper oder sind es zum Beispiel durchtätowierte Körper, ist auch ein total auffälliges identitätsstiftendes Merkmal. Oder unsere Kleider machen Leute sozusagen, egal welche Art das ist, also egal, ob wir uns besonders exklusiv und teuer kleiden oder Uniform tragen oder ob wir mit Absicht irgendwie Punk-Style sind oder auch so eine bemühte Verwahrlosung in Anführungsstrichen in unseren Kleidern haben, das ist egal. Also es geht immer darum, sozusagen uns zu spüren, wer wir sind und auch uns natürlich anderen zu zeigen dadurch, wer wir sind. Und auch in unseren Verhaltensweisen, in unseren Gewohnheiten, Hobbys, können wir uns darüber definieren und kann alles Mögliche sein, also von Hobbys, die dann auch oft sehr, ja, also intensiv verfolgt werden. Umso intensiver und umso mehr wir da reingehen, desto mehr identitätsstiftende Funktion hat das. Das können Leute sein, die gerne Yoga machen zum Beispiel. Das ist so ein Beispiel, wo es echt viele Menschen gibt, die das dann ganz intensiv machen, ne, und die ganz stark darüber auch identifiziert. Das kann aber auch Sexualität sein. Also ich kann mich zum Beispiel darüber definieren, dass ich, was weiß ich, eine gute Liebhaberin bin oder so. Das kann dann auch zentral werden für mein Selbstkonzept. Man sieht, es kann im Prinzip fast alles dazu genutzt werden, unsere Identität zu formen und zu stabilisieren. Am Beispiel der Gruppenzugehörigkeit sehen wir es nochmal besonders, dass es auch um das Bedürfnis nach Zugehörigkeit dabei geht. Und selbst wenn ich zum Beispiel meinen Körper besonders auf eine ganz besondere Art und Weise gestalte, also zum Beispiel durchtätowiere, durchpierce, sodass es schon sehr individuell wirkt, gehöre ich doch gleichzeitig immer noch zu der Gruppe von Menschen, die das ähnlich tun, auch wenn es anders aussieht. Aber ich gehöre dann gleichzeitig zu der Gruppe von Menschen, die ganz viele Tattoos haben zum Beispiel. Also es hat immer auch was mit Zugehörigkeit zu tun, diese Identitätsgeschichte. Und umso mehr und intensiver wir uns eben mit Merkmalen identifizieren, gegebenenfalls, wie ich schon gesagt habe, aus so einem Mangel heraus, ja, was geht damit einher? Also umso mehr werden wir natürlich auch ein Stück weit abhängig davon, abhängig von diesen äußeren Elementen oder auch Verhaltensweisen. Und das impliziert, dass wenn die möglicherweise mal wegfallen, dass wir dann ja sowas wie eine Schwächung oder auch einen Zusammenbruch unseres Identitäts- und Sicherheitsgefühls haben können und vielleicht auch in eine psychische Krise dadurch geraten, weil eben diese starke identitätsstiftende Funktion wegfällt. Das sehen wir halt immer, wenn Menschen das so extrem machen. Ich nenne nochmal das Beispiel Sekte Und das ist auch der Grund, ein Grund, dass man sich da so schwer draus befreien kann. Und wenn dann aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel von außen, so etwas dann aufgelöst wird, dass Menschen dann in so eine Sinnkrise kommen. Und dass der Hintergrund dessen ist auch dieser Verlust vom Identitätsgefühl, womit soll ich mich jetzt identifizieren? Ich spüre auf einmal wieder mehr so eine innere Leere. Und deswegen ist es halt auch hier im Bereich der Identität so wie in allen anderen psychischen Mechanismen, dass es immer auch eine Frage vom Ausmaß ist. Also wie stark identifiziere ich mich mit Merkmalen, wie stark bin ich auch darauf angewiesen und auch wie fixiert bin ich auf einen Bereich. Also am besten ist es, wenn wir unser Identitätsgefühl eben aus den verschiedenen Bereichen ziehen können und das quasi so ein Ausgleich ist und sich ergänzt und wir nicht so sehr fixiert sind auf nur einen Bereich, wie jetzt zum Beispiel Arbeit. Wenn Menschen sich jetzt sehr mit der Arbeit identifizieren, dann verhalten sie sich in der Regel auch so, dass das dann für sie alles ist, die Arbeit ist alles und andere Bereiche energetisch halt vernachlässigen und eben dann auch andere Lebensbereiche kaum beitragen zu ihrer identitätsstiftenden Funktion. Und wenn es dann in diesem Bereich irgendwann mal Probleme gibt, wenn der wegfällt, zum Beispiel bei der Arbeit, wenn ich mich einfach überarbeitet habe und dann nicht mehr so arbeiten kann oder wenn es zum Beispiel Schwierigkeiten in der Firma gibt, mit der ich mich total identifiziert habe. Ja, ich bin hier zum Beispiel, ich bin Arbeitnehmer von Firma XY und diese Firma ist irgendwie ja fast so eine Art Familienersatz und ich identifiziere mich, ich definiere mich ganz stark darüber, dass ich da Teil davon bin. Und dann gibt es vielleicht mal irgendwann Probleme und ich kann diesen Arbeitgeber nicht mehr so idealisieren wie vorher, weil ich einfach vielleicht nicht mehr so die Wertschätzung erhalte oder weil sich da einfach Verhaltensweisen auftun, die mich das Ganze dann zwangsweise ein bisschen realistischer betrachten lassen. Zum Beispiel, dann kann ich es einfach nicht mehr so idealisieren wie vorher und dann fällt einfach diese identitätsstiftende Funktion weg. Bezug auf Identität, dass die ja ein relativ gutes, stabiles Identitätsgefühl haben das in der Regel nicht so nötig, in Anführungsstrichen, dass sie sich so sehr identifizieren müssen mit Sachen, mit Merkmalen, mit anderen Menschen, mit Verhaltensweisen. Und das erkennt man im Äußeren und im Verhalten dann natürlich auch einfach. Beispielsweise, wenn wir nicht immer einen Kleidungsstil tragen, wenn wir da auch flexibel sind, wenn wir den mal wechseln können. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel und das soll jetzt auch nicht heißen, dass man nicht irgendwie einen speziellen Stil haben darf oder soll. Und es ist, in der Psychologie sind wir sowieso nicht wertend in dem Sinne. Es geht ja immer nur um die Frage darum, welche möglichen Nachteile das auf der psychischen Ebene für uns haben kann. Und daher einfach nochmal so als Beschreibung, als Kontrast so diese Flexibilisierung, diese Flexibilität darin, dass wir auch aus den unterschiedlichen Lebensbereichen unsere Identitätsquellen ziehen und nicht in so einem extremen Maße, hat den Vorteil, dass wir da nicht so abhängig von sind und zeigt halt in der Regel auch an, dass wir diese starke Sicherheits- und Haltskomponente durch die Identitätssuche nicht so stark benötigen. Was aber für uns natürlich sehr wichtig ist, ist, dass wir uns selber gut kennen. Und das hängt natürlich auch ein Stück weit mit dem Thema Identität zusammen. Also dass wir schon uns auch nochmal bewusster darüber werden können, was uns eigentlich ausmacht, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wer wir sind. Sowohl in positiven wie auch problematischeren Aspekten. Also das ist sozusagen immer der erste Schritt, dieser Erkenne-dich-selber-Schritt, wenn wir auch Dinge verändern möchten. Wenn wir zum Beispiel in unserem Leben merken, dass bestimmte Muster sich wiederholen oder wenn wir uns einfach persönlich weiterentwickeln möchten, dann ist natürlich immer der erste Schritt, uns selber besser kennenzulernen und auch besser zu verstehen. Und da kann es natürlich auch hilfreich sein, sich mit der eigenen Identität zu beschäftigen. Es gibt da einen ganz simplen Test, der ja wissenschaftlichen Hintergrund hat in der Sozialpsychologie. Ganz simpel, banal in dem Sinne, dass er so aufgebaut ist, dass man einfach sozusagen 20 leere Zeilen hat. Also der Test heißt 20 Statements oder auch Who Am I Test. Und der beginnt dann quasi mit den Worten Ich bin bzw. I am, Punkt, Punkt, Punkt. Und man kann den dann ausfüllen und man hat diese 20 leeren Zeilen und schreibt dann spontan, relativ spontan und nur für sich selber, also ohne dass andere das sehen, auch in dem Wissen darum, dass andere Menschen das nicht sehen, kann man dann einfach aufschreiben und das vervollständigen. Und das kann dann natürlich schon so ein, ja, so, was heißt einen ersten Eindruck. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das so ein ganz guter Anfang, sich das nochmal aufzuschreiben und sich bewusst zu werden, was macht eigentlich meine Identität aus. Wenn ihr das mal machen wollt, könnt ihr einfach auf die Homepage von dem Podcast gehen. Da habe ich PDF dazu gemacht, einfach als Vorlage, basierend auf diesem Test aus der Sozialpsychologie. Ich möchte am Ende noch mal ein bisschen zusammenfassen und vor allen Dingen noch mal ja, den Prozess der Identitätsbildung noch mal erklären. Zusammenfassend, ich hatte ja vorhin schon gesagt, kurz gesagt, dass die Voraussetzung für Identitätsbildung die Identifikation ist und bedeutet letztlich, dass ich Merkmale von einer anderen Person oder von einem Ding oder von einer Anschauung oder was auch immer zunächst mal wahrnehme und erkenne und mir dann sozusagen einverleibe in mein eigenes Selbstbild. Und dieser Vorgang ist an sich ganz natürlich und er findet vor allen Dingen im Laufe unserer kindlichen Entwicklung statt. Und da identifizieren wir uns ganz natürlicherweise und in aller Regel mit unseren Eltern, mit unseren primären Bezugspersonen. Da gibt es auch so eine Art negative oder Gegenidentifikation. Also nach dem Motto, ich will nicht so werden wie mein Vater oder ich will nicht so werden wie meine Mutter. Also aus Ablehnung von bestimmten Eigenschaften heraus sozusagen das Gegenteil. Aber das ist auch eine Form von Identifikation. Meistens ist es aber so, dass wir auch Eigenschaften und Verhaltensweisen von diesen primären Bezugspersonen ja, übernehmen durch diesen Mechanismus der Identifikation. Und daher ähneln wir natürlich auch unseren Eltern später, ob wir das wollen oder nicht, in mancherlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Und problematisch ist es, wenn unsere Bezugspersonen sich nicht gut eignen, um sich mit ihnen positiv zu identifizieren, weil sie einfach keine guten Vorbilder sind, weil keine gute Beziehung sozusagen zu ihnen besteht oder weil sie kaum präsent, wenig spürbar sind, dann eignen sie sich gleichzeitig einfach nicht so gut als Identifikationsfigur oder einfach, wenn die Beziehung problematisch ist, dann tendieren Kinder unbewusst dazu, sich eher nicht so stark zu identifizieren. Oder aber sie identifizieren sich eben, wie ich gerade beschrieben habe, auf die negative Art und Weise. Und im Erwachsenenalter ist es so, dass auch hier besonders starke Identifizierungen dafür sorgen können, dass das ins Extreme geht. Zum Beispiel können sie die Voraussetzung dafür sein, dass sich Ideologien bilden oder so etwas wie eine starke Identifizierung mit der eigenen Nationalität und Nationalismus basiert letztlich auf diesem Vorgang der Identifizierung damit. Und diese Merkmale oder diese Gruppen, mit denen wir uns dann identifizieren, bekommen so eine besonders herausragende innere psychische Bedeutung für uns. Und das, wie ich halt schon gesagt habe, kann problematisch werden. Und ja, letztlich zusammenfassend gilt natürlich deswegen auch für den Bereich unserer Identität, also für diesen Bereich der psychischen Funktion, dass immer das Ausmaß entscheidend ist und die Dosis sozusagen das Gift letztlich macht und wir dafür sorgen sollten oder uns bemühen können, uns bewusst zu werden, ob wir vielleicht uns besonders stark mit bestimmten Dingen identifizieren, ob wir vielleicht schauen können, da einen gewissen Ausgleich zu finden zwischen bestimmten Bereichen und uns im ersten Schritt erstmal dessen bewusster zu werden und gegebenenfalls ein Stück weit unabhängiger zu werden davon. Im gewissen Maße sind Identifikationen total natürlich und auch im Erwachsenenalter machen wir das alle und das ist auch vollkommen gesund. Aber wenn wir eben merken, dass wir es besonders ausgeprägt machen, könnten wir da versuchen, ein bisschen gegenzusteuern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören heute. Es war wieder eine schöne Folge für mich, hat mir Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns hier bald wieder in der nächsten Folge.